Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmer.
Guten Tag, und zu Gast ist der Sozialpsychologe Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Uni Bielefeld. Frohes neues Jahr, Herr Zick.
Das wünsche ich Ihnen auch, Frau Dittmer.
Gut rüber gewechselt, Corona-bedingt ruhig, nehme ich an?
Ja, vollkommen ruhig. Also tatsächlich, es durfte ja nicht geböllert werden. Und ich fand, das haben auch viele berichtet, war in diesem Jahr, nachdem wir es ein Jahr eher als Ausnahme betrachtet haben, gab es auf einmal jetzt so bei vielen, die gesagt haben, ach, war gar nicht so schlecht so ruhig. Aber ich bin auch nachts rumgefahren und habe viele junge Menschen gesehen. Ich bin tatsächlich nachts rumgefahren, habe mal geguckt, wo bewegen sich die Menschen eigentlich. Unheimlich viele junge Menschen, die auf der Straße waren und irgendwas organisiert haben.
Ja, da kann ich Ihnen sagen, in Berlin-Kreuzberg haben sich nachts mehrere Menschen bewegt.
Ja, das,
ein bisschen zu viele.
Habe ich wohl mitbekommen. Genau, ja. Das habe ich auch live mitbekommen, weil ich dann Kontakt nach Berlin-Kreuzberg hatte.
Zick, 2 Jahre Corona liegen hinter uns. Wenn Sie schon mal ganz kurz so einen Blick voraus in dieses Jahr 2022 werfen wollen, was sehen Sie?
Ich sehe auf jeden Fall die Chance für tatsächlichen Neustart zu der Frage, welche Gesellschaft wollen wir eigentlich? Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, wir haben eine schwere Pandemie, wir haben jetzt die ersten Anzeichen, dass da die Pandemie spätestens ja im Herbst nicht mehr das absolut alleinige Thema ist. Also wir haben so eine begrenzte Hoffnung, die hatten wir schon mal, deswegen bremse ich das mal ein bisschen ab. Aber wir haben die Chance, Antworten zu geben auf die Frage, welche Gesellschaft wollen wir in Zukunft haben? Und ich hoffe mal, die Antworten sind nicht die, die viele jetzt in radikalen Gruppen geben, nämlich wieder dahin zurück, wo wir mal waren. Diese Chance haben wir, aber es laufen auf uns extrem viele Konflikte zu. Ich bin ja ein Konfliktforscher und wir wissen, dass im Auslauf von Krisen, im Auslauf von solchen schweren Krisen eigentlich die Konflikte erst beginnen. Und insofern kann ich nicht nur Optimismus verbreiten. Wir haben viele Probleme, die ungelöst sind in der Pandemie. Die schleppen wir in die Zukunft hinein.
Und über die werden wir in dieser Sendung gleich ausführlich sprechen, Herr Zick. Und aber auch, weil noch ist ja Corona, die geltenden und möglicherweise kommenden Regeln. Andreas Zick im Deutschlandfunk Kultur. Wir gehen auch in diese Woche mit der Omikron-Variante des Coronavirus, die sich in Deutschland immer schneller ausbreitet. Wo wir genau stehen in dieser Welle, vermag keiner so ganz genau zu sagen. Fakt aber ist, den 5. Tag in Folge meldet das Robert-Koch-Institut einen Anstieg der 7-Tage-Inzidenz, 232,4 aktuell. Und Gesundheitsminister Lauterbach denkt über neue Regeln nach.
Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, wie begegnen wir der Omikron-Welle, muss man ja sagen, denn die Omikron-Variante wird überhand nehmen, wird die Delta-Variante ablösen in den nächsten 2 Wochen. Brauchen wir kürzere Quarantäneregeln? Wie schützen wir die kritische Infrastruktur? Was sind die Regeln für bereits Geimpfte? Was zählt als Impfung? Also es stehen sehr viele Fragen an, die gelöst werden müssen, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.
Unter anderem auch die, ob es weitere Kontaktbeschränkungen geben könnte. Vermutlich Freitag wird das dann alles auf dem Tisch liegen, wenn Bund und Länder wieder zusammensitzen. Dann könnte es auch schon Entscheidungen geben. Bei mir ist der Sozialpsychologe Andreas Zick. Herr Zick, auf den ersten Blick könnte man ja tatsächlich meinen, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Quarantäneverkürzung, also es wird leichter. Aber möglicherweise gibt es dann wieder strengere Kontaktbeschränkungen, also schwerer. Verkürzung der Quarantäne, aber eben vor allem deshalb, weil die sogenannte kritische Infrastruktur aufrechterhalten werden muss. Aber wenn dann im Privaten strengere Regeln kommen, da muss man schon aufpassen, dass man das diesmal wirklich gut kommuniziert, oder?
Ja, das ist die absolut goldene Regel, die Stärkung der Kommunikation, das Vermitteln von Regeln. Wir wissen aus vielen Studien, bei einigen Bevölkerungsgruppen ist das Regelverständnis nicht da, weil es auch kompliziert kommuniziert wird. Wir haben ja auch erlebt im letzten Jahr in Deutschland, das ist schon eine extrem besondere Herausforderung gewesen in Deutschland, dass wir so viel, vielleicht durch den Föderalismus bedingt, so unterschiedliche Umsetzungen von Regeln hatten, dass Politikvertrauen ist eingebrochen nach Studien, und das liegt daran, dass die politische Kommunikation nicht so einheitlich war. Das heißt, der Wunsch nach einheitlicher, klarer Kommunikation, und zwar für alle, die alle erreicht. Also wir müssen Menschen über 80 Jahre erreichen, und die haben nicht die Kapazitäten, nicht die Zeit dafür, also diese Regeln alle zu verstehen. Und insofern gibt es eine unheimliche Hoffnung daran, dass es diesmal besser kommuniziert wird. Und das wird sehr schwierig, weil Sie haben ja gerade gemerkt bei Herrn Lauterbach, dass diese Regeln auch wieder eine Balancierung sind zwischen ökonomischen, wirtschaftlichen Interessen, zwischen rechtlichen Interessen, wie viel darf ich überhaupt einschränken, dass diese Kommunikation sehr schwierig sein wird, weil sie unterschiedliche Interessenskonflikte mit berücksichtigen muss. Und das ist sehr wichtig. Und wir haben viele Kommunikationsdesaster erlebt. Also auch die Diskussion um die Impfpflicht, die wir ja zuletzt dann hatten und die so viel aufgeheizt hat, war nicht besonders gelungen, weil sie wurde diskutiert, ohne dass klar war, wie das dann überhaupt alles umsetzbar ist. Also die Hoffnungen sind groß und umso mehr ist der Druck natürlich größer. Und wir müssen eben berücksichtigen, Wissenschaft zum Beispiel hat nochmal andere Vorstellungen. Also als ich es gerade gehört habe, fiel mir wieder ein, dass wir eigentlich ja in der Wissenschaft, in der Forschung aus vielen unterschiedlichen Bereichen tatsächlich sogar eher noch strengere Regeln verlangen würden, als das, was Politik dann zum Teil vermitteln kann, ohne dass es schwere Konflikte in der Gesellschaft gibt. Denn wir sehen einen Anstieg auch von Gewalt und Aggression in der Gesellschaft, in den Corona-Protesten. Wir sehen neue große Bewegungen in den digitalen Netzen, die mit Verschwörungsmythen operieren, die wir kaum mehr einfangen können.
Darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber im Prinzip strengere Regeln, das, was Sie angesprochen haben, ja auf der einen Seite die veränderten Parameter, auf der anderen Seite auch, um gesellschaftliche Strukturen aufrechterhalten zu können. Legitimes Mittel, kann man es nicht anders machen?
Nee, legitimes Mittel. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich sehr, sehr unterschiedliche Perspektiven mit reingenommen werden. Dass zum Beispiel eine juristische, eine rechtswissenschaftliche Perspektive mit eingebunden wird. Direkt. Also das, was ich kommuniziere, muss ja abgesichert sein durch Umsetzung von Möglichkeiten. Und dass dieser menschliche Faktor, auch der kulturelle Faktor mitbedacht wird. Ich gucke sehr viel in andere Länder. Wie machen es andere Länder? Vielleicht, wie machen es auch andere Länder, die es besser machen? Portugal hat um die Weihnachtszeit nicht einen strengen Lockdown verkündet, sondern hat aber auch verkündet, die Regierung, dass mit Weihnachten eine Zeit der Zurückhaltung einsetzt. Warum ist das in Deutschland nicht möglich? Also an welche Kulturen können wir eigentlich appellieren, dass Menschen selber die Einsicht haben, dass sie sich vielleicht so weit zurücknehmen, dass eins passiert, dass über Kontaktbeschränkungen ein Virus gebrochen wird. Und bei Omikron ist die Herausforderung eigentlich noch viel, 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 viel größer, weil wir wissen, dass dieser Virus eine größere Distanz überbrücken kann. Und jetzt gibt es so ein bisschen so eine leichte, ich glaube, so eine geheime Hoffnung, die ja dann auch mit den Äußerungen von Herrn Drosten auf einmal aufs Tableau kommen, dass wir doch bei Omikron da hoffen, dass es etwas gelinder abläuft im Krankheitsverlauf. Und auf der anderen Seite dann wir vielleicht dann doch durch eine Durchseuchung dann irgendwie da rauskommen. Und auf der anderen Seite wissen wir aber auch alle, und das ist alles so widersprüchlich, dass die Durchseuchung heißt ja nicht, dass nicht Long-Covid-Folgen erscheinen. Und das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Da brauchen wir eine extrem starke Kultur, an die wir appellieren können, dass Menschen sich dann an bestimmte kulturelle Vorstellungen, die Würde von Menschen erhalten und all das daran erinnern. Und das sehen wir nicht. In weiten Teilen wird das nicht geteilt. Darauf wird auch keine Rücksicht genommen.
Ich will noch bei dem Gedanken der Hoffnung anschließen. Da kommt mir der Gedanke, dass der Tenor natürlich die ganze Zeit war auch, Omikron ist zwar hoch ansteckend, aber nicht so gefährlich. Wobei Wissenschaftler auch sagen, man kann das pauschal so gar nicht sagen, aber Omikron ist nicht gefährlich. Das ist das, was in den letzten Wochen in der Gesellschaft angekommen ist. Dieses nicht so gefährlich, das kann natürlich auch ein falsches Signal setzen, oder? Genau das, die Menschen eben sich sagen, mein Gott, ich bin geimpft, also laufe ich auch sorglos durch die Welt.
Ja, genau. Das ist genau der richtige Punkt. Und da merken wir ja, dass unsere ganze Diskussion über Risiko, was ist eigentlich das Risiko, irgendwie noch nicht so ist, dass alles nachvollziehbar ist und dass wir immer noch nicht gelernt haben, mit dieser massiven Verunsicherung richtig umzugehen. Das ist alles unsicher, denn ich würde immer sagen, wissenschaftlich, so eine Aussage zu treffen, da brauchen wir erstmal die Studien. Wir müssen also wissen, welche langfristigen Folgen erzeugt eigentlich Omikron. Und da hören wir Datenlage nicht. Also insofern, es ist eben halt ein Balanceakt, der gelingt vielleicht jetzt etwas besser, weil wir auf einmal merken, nun gut, es gibt neue Formen, es gibt jetzt einen Expertenrat, der eben die Regierung berät und die Bundesländer sind nicht mehr so zerstritten wie im letzten Jahr. Aber das dauert alles wahnsinnig lange und wir können nicht im Rückblick darauf hoffen, dass es mit der Kommunikation jetzt auf einmal alles viel besser läuft.
Wir haben gerade schon geredet über Corona und auch teilweise die Unverständlichkeit der Kommunikation. Und die hat dann natürlich wieder zur Folge, dass auch viel protestiert wird gegen die Corona-Maßnahmen. Die gibt es von Beginn dieser Pandemie an und sie werden vermutlich auch nicht leiser werden, wenn am kommenden Freitag möglicherweise dann noch neue Regeln beschlossen werden. Pfefferspray gegen Polizisten, Angriffe auf Reporter, gezielte Drohungen gegen PolitikerInnen, all das gibt es immer wieder. Die Stimmung wird aggressiver. Ende des Jahres erneut Proteste von Gegnern im bayerischen Schweinfurt, wo ein Kind verletzt wurde. Auch gestern wurde dort erneut protestiert und jüngster Vorfall, die Pyrotechnik-Attacke auf das Wahlkreisbüro des ehemaligen Ostbeauftragten Wanderwitz. Der Konfliktforscher Andreas Zick von der Uni Bielefeld ist mir zugeschaltet. Herr Zick, wie beobachten Sie das? Welche Ausmaße hat das alles mittlerweile angenommen?
Also wir beobachten das mit Beginn der Pandemie. Wir wissen aus der Forschung, es ist nicht die erste Pandemie in der Welt. Das heißt, wir haben dann, als die Pandemie begonnen ist, geguckt, was gibt es da an Forschung. Und es war vollkommen klar, dass mit solchen Krisensituationen wie eine Pandemie, was beobachten? Wir haben beobachtet im letzten Frühjahr Anstiege von bestimmten vorurteilsbasierten Hasstaten gegen asiatisch aussehende Menschen. Es gibt Studien, die zeigen das. Wir haben gemerkt, auf einmal werden die Feindbilder wach. Dann kommen die Verschwörungsmythen. In den Verschwörungsmythen werden wieder bestimmte Feindbilder noch weiter beobachtet. Dann haben wir gesehen, es organisieren sich die ersten Gruppen. Und diese Gruppen knüpfen an. Das waren rechtspopulistische Gruppen, das waren rechtsextreme Gruppen, die wir jetzt auch sehr deutlich sehen. Die versuchen genau diese Spaziergänge dann auch zu dominieren und zu besetzen. Wir haben all diesen Anstieg an Vorurteilen, Feindbildern, Verschwörungsmythen und die Distanzierung von bestimmten Grundnormen in der Demokratie, all das im letzten Jahr schon gesehen. Das hat sich organisiert, das hat sich professionalisiert, da wurden Menschen rekrutiert, da wurden Menschen mobilisiert. Wir haben jetzt Menschen, die überhaupt gar keine Bindung mehr haben an das, was wir vielleicht so an Normalität oder Mehrheitsgesellschaft beobachten. All das hat sich radikalisiert. Deswegen, wir sagen ja, wir reden ja von Radikalisierung, wenn Ideologien polarisierter werden, Radikalisierung, wenn Gewalt stärker gebilligt wird. Das alles hat sich formiert, Gruppen, da hat sich auch etwas Neues gebildet. Wir versuchen, wir schätzen, wir denken dann immer so, naja, also können wir da uns ein leichtes Bild von machen, aber Pandemien erzeugen neue sektiererische Bewegungen, die erzeugen auch einen neuen Extremismus, wie auch aus anderen Krisen, aus Wirtschafts- und Finanzkrisen, wenn die Konflikte nicht mehr reguliert werden und wenn dann Propaganda und Agitation bestimmten Gruppen betrieben wird, entstehen neue Gruppen, die wir noch gar nicht richtig gut beschreiben können, weil die so sehr heterogen sind. Aber das hat sich gebildet und es war klar, die hatten immer ein Thema, was sie verbunden hat. Und das war das Thema Impfen. Also eine Pandemie macht es ja auch sehr einfach, Propaganda zu machen und einfach Agitation zu machen und einfach auch Menschen zu binden, weil viele Menschen fühlen sich verunsichert, sind ohnmächtig. Und das ist eigentlich die Zeit für fundamentalistisch-sektiererische Gruppen, da Leute abzuholen und zu binden. Und dass es jetzt zunehmend gewalttätiger und aggressiver ist, damit hätten wir eigentlich rechnen müssen, weil in diesen Feindbildern von vielen im Protest, nicht alle, ich will nicht alle in Haft nehmen, aber die Feindbilder, die insbesondere von denen, die mobilisieren, die genannt wurden schon im letzten Jahr, waren schon Hinweise, das waren Gewaltsymbole. Wenn wir Wissenschaftler sehen, die dann irgendwie in Sträflingsuniformen und hinter Gittern und Politik sehen und Medien, auf jedem Protest gab es eigentlich schon diese höhere Grade von Gewaltbildung.
Das klingt schon lautmahnend, Herr Zick. Sie klingen fast aufgeregt, ohne das überhaupt bagatellisieren zu wollen. Aber die Frage ist ja auch, wie viel Sorgen müssen wir uns machen? Wir reden immer wieder über bestimmte Ecken, bestimmte Gruppen, auch neue, die entstehen. Sie haben es gesagt, wenn ich jetzt von gestern gesprochen habe, da sind in Schweinfurt 400 Menschen auf die Straße gegangen. Wie unruhig muss uns das machen? Gibt es so einen Kippmoment ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Radikalisierung, wo Sie sagen, da muss man unbedingt hingucken, dass man das nicht akzeptieren kann? Das ist ja keine Frage.
Ja, vergleichen wir es doch mal mit der Zeit, als wir Terroranschläge gesehen haben in Deutschland, etwa im Bereich der islamistischen Radikalisierung, des Dschihadismus. Haben wir ja erlebt. Das waren relativ wenige Gruppen, die so ein Land dann in absolute Unruhe versetzen können. Wir haben jetzt gesehen, der Verfassungsschutz entdeckt Gruppen, die hoch bewaffnet sind. Ich dramatisiere das. Das sind aber, sie brauchen nicht die großen Massen, um ein Land in Unruhe zu versetzen. Wenn wir die Dimensionen angucken, wir könnten sagen, naja, das ist doch am Rand und das ist doch eine absolute, also das sind wenige Menschen, die da jetzt auf diesen Spaziergängen sind. Wir hatten um die Weihnachtszeit bei den Spaziergängen, bei den Protesten auf der Straße ungefähr 40.000 Leute. In den Spitzenzeiten hatten wir mehr. Jetzt gucken wir aber in die digitalen Medien hinein, wie viele Likes bekommen eigentlich Gruppen, die massive Verschwörungsideologien und so weiter teilen. Da sind wir im Bereich dann der Hunderttausende. Dann gucken wir in Studien hinein, wie viele Menschen sind eigentlich so distant gegenüber der Mehrheitsgesellschaft, gerade was das Thema Impfen und Corona betrifft, dass wir sie schwer erreichen können. Da gibt es so Studien, die sagen 9%. Jetzt können wir da uns, jetzt steht genau die Gesellschaft vor der Frage, die Sie mir stellen. Was ist das? Wie viel davon sollte uns beunruhigen?
Und die Frage, wie kommen wir dagegen an?
Ja, und jetzt überlege ich nochmal, da sind dann in den Protesten, jetzt wird vieles von der Gewalt dominiert, nicht von der Mehrheit, die da mitspazieren, aber rechtsextreme Gruppen. Und wir wissen, dass der Rechtsextremismus stark ist. Er ist nicht schwächer geworden nach Bekanntwerden der rechtsterroristischen Angriffe, die wir alle erlebt haben. Die besetzen das jetzt und da haben wir Tausende mit hoher Gewaltbereitschaft, die auch alle eine Idee teilen, nämlich im Widerstand gegen diesen Staat zu sein, mit seinen Regeln, im Widerstand gegen Medien zu sein, die nicht das berichten, was sie gerne hören wollen, gegenüber Wissenschaft, die nicht das berichten, was ihr Wirklichkeitsbild ist. Und das ist eine Herausforderung, ich glaube, die Dimension, viele sind beunruhigt und diese Dimension mal richtig einzuschätzen, wäre eigentlich genau die Aufgabe und gehört für mich auch immer mit zu der Frage, wie wir eigentlich in so einer Pandemie umgehen. Wir haben erlebt, wir haben einen Anstieg an vorurteilsbasierten Hasstaten. Das heißt, in einer Pandemie müssen wir bestimmte Gruppen, die angegriffen werden, auch besser schützen. Und dafür hatten wir keinen Plan. Und insofern halte ich das schon für wichtig. Und diese Frage, die Sie stellen nach dem Kippmoment, da müssen wir genau gucken, an welcher Stelle betrachten wir gesellschaftlich etwas als tatsächlich gefährdend insofern, als wir Menschen verlieren. Wir können Menschen nicht mehr binden. Es gibt Studien im letzten Jahr, September, Oktober, im Auftrag der Bundesregierung, die dann zeigen, die haben Befragungen gemacht unter Ungeimpften, dass Ungeimpfte, selbst wenn sie damit konfrontiert werden, mit Fragen wie zum Beispiel, aber führt ihr Verhalten nicht dazu, dass vielleicht die Krankenhäuser nicht mehr funktionsfähig sind, weil Personal fehlt und so weiter, ein hoher Anteil gesagt hat, das interessiert uns nicht. Das heißt, wir sehen ja jetzt auch, in diesen Protestbewegungen formiert sich etwas Neues, was wir vielleicht noch nicht zu Ende verstehen, wo wir aber merken, es gibt doch viele Menschen in der Bevölkerung, die wir nicht mehr durch einen Appell an bestimmte Normen zurückbekommen. Und was ich so erlebe, wenn wir öffentlich darüber reden, es gibt unglaublich viele Menschen, wahrscheinlich unter den Hörerinnen und Hörern auch, die erzählen können, ähnlich wie wir es beim Rechtspopulismus hatten, in ihren Familien ist irgendetwas nicht mehr normal. Das heißt, es gibt Konflikte, es gibt dort Menschen, die sich wegbewegen und die sich auch ihr Weltbild auf alternativen Portalen in Parallelgesellschaften einholen. Und das heißt, das, was wir immer früher angenommen hatten von Menschen, die Einwanderungshintergrund haben, sie bilden hier Parallelgesellschaften aus und das bedroht eigentlich den Zusammenhalt, das haben wir jetzt in weiten Teilen über das Thema Corona mitten in der Gesellschaft.
Und es bleibt die Herausforderung der Politik, diese Menschen zu erreichen. Der Konfliktforscher Andreas Zick im Deutschlandfunk Kultur. Deutschland verabschiedet sich von der Atomkraft. Das war eine Headline, die man in den letzten Tagen des Jahres so oder ähnlich noch ein paar Mal gelesen hat, denn zum Jahreswechsel sind noch mal 3 der letzten 6 Atomkraftwerke vom Netz gegangen. Gleichzeitig aber steht jetzt die Frage im Raum, wie nachhaltig Atomkraft und Gas sind. Hintergrund ist die von der EU-Kommission geplante neue Taxonomie für nachhaltige Energieformen. Der Entwurf dafür liegt seit Ende des Jahres auf dem Tisch und meine Kollegin Busatiam hat sich damit nochmal beschäftigt, weil man das nämlich nicht unbedingt so verstehen muss. Busa, welche Dissonanzen innerhalb der EU gibt es da?
Ja, also Österreich und Luxemburg, die wollen klagen, sollte Atomkraft tatsächlich als nachhaltig eingestuft werden. Frankreich aber zum Beispiel setzt auf die neue Technologie, genauso wie Polen und Tschechien, Ungarn und die Slowakei. Die kämpfen seit einem Jahr dafür, dass Atomenergie auch als nachhaltig eingestuft wird. Es ist ein Entwurf, das heißt, es ist noch kein Beschluss, aber die Kommission meint, dass Erdgas und Kernenergie eine Rolle spielen, um den Übergang zu einer überwiegend auf erneuerbare Energien basierenden Zukunft erleichtert wird. Also so die Argumentation, da Atomkraft auch geringe CO2-Emissionen hat, es sozusagen nachhaltig ist. Verhindert werden kann der Rechtsakt allerdings nur durch kompliziertes EU-Mehrheitsrecht. Das heißt, dass sich mindestens 20 Mitgliedstaaten zusammenschließen müssen, die gemeinsam mindestens 65% der EU-Bevölkerung vertreten.
Und diese sogenannte Taxonomie, was bedeutet das letztendlich praktisch?
Ja, das ist auch eine Klassifizierung sozusagen, die vorgibt, dass künftig verstärkt in grüne Technologien investiert werden soll. Da geht es um Förderung und Finanzierung. Und dieses grüne Etikett stellt dann natürlich auch die Weichen für Milliardeninvestitionen und auch natürlich neue Reaktoren. Der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag, Alexander Dobrindt, der sagte der Zeitung Die Welt, ein europäischer Energiemix müsse sich unterscheiden können von der Energieerzeugung in Deutschland. Das müssen jetzt sozusagen die Ampelparteien lernen und aushalten. Sie haben es gerade schon gesagt, Deutschland ist einen Sonderweg gegangen, da läuft der Atomausstieg. Macron will in diesem Jahrzehnt 1 Milliarde Euro in Mini-Reaktoranlagen investieren. Und ja, die EU-Kommission sagt, das kann man, also den Weg, den Deutschland gehen möchte, nicht einfach Europa überstülpen. Das Problem, den Energiemix, den legen die Mitgliedstaaten autonom fest. Da kann Brüssel sozusagen nicht einfach so reinquatschen. Die Finnen zum Beispiel, die haben dadurch eine Volksabstimmung vereinbart, dass sie sich für die Kernenergie aussprechen. Da war die Mehrheit sozusagen dafür.
Und deswegen ist auch klar, dass Deutschland da wahrscheinlich nicht viel ausrichten kann, was eine Änderung des Entwurfs betrifft. Danke, Busat Yam, bis hierher. Und dass das zumindest in Deutschland auch für politischen Konfliktstoff sorgt, das kann man sich vorstellen, vor allem bei den Grünen. Der Sozialpsychologe Andreas Zick ist bei mir. Herr Zick, jetzt sind die Grünen endlich wieder in Regierungsverantwortung. Widerstand gegen die AKWs, das gehört ja quasi zur DNA der Grünen. Und jetzt sowas bitter, oder?
Ja, genau. Die Grünen müssen jetzt den Weg in die Diplomatie finden. Und wir haben das ja gemerkt. Und sie werden mit Argusaugen beobachtet, weil sie an ihren stärker als andere Parteien an tatsächlich auch nach moralischen und ethischen Kriterien beurteilt werden. Und sie müssen jetzt einen Weg finden. Da kommt es wahrscheinlich dann auf die Fraktionsvorsitzenden an, dass sie nochmal parteipolitischen eigenen Akzent setzen. Das heißt, dass sie ihre grüne Identität wahren können und vermitteln können. Alles andere, das ist halt ein Interessensausgleich. Europa ist eine Gemeinschaft. Dort setzen sich nicht singuläre Interessen durch. Aber es gibt ja natürlich auch einen Punkt bei der Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit zum Beispiel in Deutschland wird ja anders diskutiert, die Nachhaltigkeit. Also Atomkraftwerke haben eben auch nachhaltig die große Herausforderung der Belastung durch Endlagerung. Das heißt, das Kriterium, wir müssen jetzt darüber diskutieren, was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Und den Konflikt deutlich machen und auch deutlich machen, worum es da geht. Das heißt, dass hier ein Ökosiegel auf etwas kommt, wo es letztendlich um rein ökonomische Interessen geht. Aber das wird jetzt die Stunde der Diplomatie sein und wir werden erleben, dass eben halt, das wird aber auch ja schon beobachtet bei den ersten Einsätzen mit Frau Baerbock, die sie als Außenministerin hinter sich hat. Sie werden stärker beobachtet. Das ist jetzt die Stunde von Diplomatie und die Frage, wie eben die Partei, die Grünen, hier einen Akzent setzen können.
Und der erste richtige Stimmungstest, hat man so den Eindruck, für die Ampelkoalition. Grünen drängen jetzt auf Nachbesserung des Taxonomieentwurfs. Die FDP sagt, müssen wir akzeptieren. Und der FDP-Vize Kubicki hat gesagt, und damit muss ich sagen, hat er ja letztendlich recht, man ist im Übrigen kein guter Europäer, wenn man nur Entscheidungen akzeptiert, die einem passen. Wir haben es ja eben gehört, der überwiegende Teil der EU geht eben nicht den Weg von Deutschland. Also irgendwie.
Na, das wird ja auch passieren. Und das ist ja, im Grunde genommen ist das ja urdemokratisch. Also urdemokratisch bedeutet ja auch, dass wir eben nicht auf Biegen und Brechen unsere Interessen durchsetzen, sondern dass wir irgendwie gucken, dass wir in diesem Konflikt vielleicht auch eine neue Lösung finden. Eine neue Lösung wäre eben, dann vielleicht hier beizugeben, aber auf der anderen Seite dann nochmal die Kriterien für die Nachhaltigkeit deutlich nachzusteuern. Das sind eben, diese Kriterien müssen verändert werden. Die sind ja nicht in Stein und Meißel gemauert. Die Kriterien, was bedeutet es nachhaltig? Also wir haben ja erlebt zum Beispiel, dass auch in Bezug auf den Klimawandel in Deutschland ein Verfassungsgericht der Regierung gesagt hat, ihr habt falsch entschieden, ihr müsst an die nachfolgenden Generationen denken. Das ist das Kriterium, dieses Kriterium müsst ihr beachten. Und das kann man vielleicht mit anderen Koalitionären, mit anderen Ländern in Europa jetzt dann eben tragen nach Brüssel. Also die Frage eben der Zukunft, der auch der Sicherung der zukünftigen Generation. Das, was wir jetzt hier in Deutschland erlebt haben, das vielleicht, das wäre ein Modus, das mit anderen Partnerinnen und Partnern in anderen Ländern dann nochmal deutlicher nach Europa tragen. Das wird wahrscheinlich jetzt über diesen Prozess so nicht funktionieren, aber es wird vielleicht dann langfristig zu einem Politikwechsel führen. Und wir dürfen eins nicht vergessen, unsere grünen Ministerinnen und Minister können nicht nach parteipolitischem Duktus da entscheiden, weil sie sind in einem anderen Amt. Das müssen wir auch verstehen. Sie wurden da reingewählt und dann müssen wir zum Teil eben auch ertragen, dass sie vielleicht genau nicht die Parteipolitik betreiben, die wir da erwarten. Das ist dann die Frage des Parlaments und der parlamentarischen Debatte oder wie die Finnen das gemacht haben. Das wird auch so ein Problem werden für uns. Also wie können wir mehr Bürgerinnen und Bürger beteiligen bei solchen doch sehr wesentlichen und zentralen Entscheidungen?
Und mit einem Konfliktforscher, das liegt in der Natur der Sache, redet man natürlich über Konflikte. Und im Idealfall gibt es dann auch direkt Lösungsansätze, Herr Zick, um den Druck direkt mal so ein bisschen zu erhöhen. Haben wir ja schon versucht heute. Aber wenn wir jetzt dieses leidige Corona-Thema mal beiseite lassen und auf das uns vorliegende Jahr schauen, welche gesellschaftspolitischen Baustellen sehen Sie denn da noch?
Ja. Ich finde das Corona-Thema nicht so ganz leidig, wenn wir diese Frage stellen, weil warum? Weil die Pandemie hat doch unglaublich viel sichtbar gemacht. Ich meine, wenn wir rückschauend gucken, dann hat ja die Pandemie genau die Baustellen sichtbarer gemacht, als das vorher der Fall war. Wir waren vorher gesellschaftlich in einem Modus von Wirtschaftswachstum. Wir hatten das Thema irgendwie Struktur und Digitalisierung war das Thema irgendwie noch mehr Technik und so weiter. Und mitten in der Pandemie passiert Folgendes, es wird etwas sichtbar. Wir haben auf einmal systemrelevante Berufe, an die wir vielleicht vorher gar nicht gedacht haben, dass die systemrelevant sind. Also, und deswegen passt das schon ganz gut. Die Baustellen sind also Demokratie, Beteiligung an Demokratie, mehr direkte Demokratie. Zeigen die Studien, wollen viele Menschen haben, wie organisieren wir das eigentlich?
Wie denn? In Form von Bürgerdialogen oder was denken
Sie? Ja, es gibt diese Bürgerdialoge, es gibt die Bürgerentscheidung, es gibt die Bürgerräte, da gibt es einige sehr ernstzunehmende Vorstellungen. Ich glaube, dass wir auch bei der kommunalen Beteiligung viel mehr machen können. Wir haben jetzt eine Bundesregierung, die ja im Koalitionspapier stehen hat, Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre. Das bedeutet aber auch, ich muss irgendwie etwas tun, um 16-Jährige, um junge Menschen auch anzusprechen. Das heißt, mit diesen Plänen, die wir dann lesen im Koalitionspapier, müssen ja Maßnahmen einhergehen. Und wir hatten gerade die Europafrage, wie machen wir das eigentlich mit der Beteiligung an europäischen Themen? Kriegen wir das hin, zum Beispiel mal mit Nachbarländern in den Austausch zu kommen, um über zentrale Themen dort auch abzustimmen? Also da gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen. Und in einer hochdigitalisierten Welt haben wir auch festgestellt, es gibt andere Länder, die machen das intelligenter, die machen das direkter. Wir gucken nach Dänemark, wir gucken in die Schweiz. All das, also mit Digitalisierung, wir hoffen ja nicht, dass Digitalisierung einfach nur mehr Balken auf dem Handy sind oder irgendwie mehr Datenvolumen, die wir übertragen können. Für mich ist Digitalisierung auch ein politisches Thema, auch ein Thema der Verbesserung von demokratischen Möglichkeiten. Das bedeutet Partizipation.
Aber jetzt, wenn ich mal einen Punkt nehme, die Bürgerdialoge, da bin ich mir immer nicht so richtig sicher, ob die wirklich viel bringen. Ich erinnere mich nach Chemnitz damals, in Auseinandersetzungen wurde viel darüber geredet. Dann gab es auch so vereinzelte Veranstaltungen, aber genau so kommt es mir vor. So vereinzelte Veranstaltungen, ein Signal an die Gesellschaft, ja. Ey, wir wollen euch hören. Und dann passiert aber nicht viel, oder? Da muss doch dann direkt was draus folgen, oder sehen Sie das?
Ja, da da folgt ja auch was draus, nur wir kriegen es nicht mehr richtig mit. Also wenn wir geguckt haben, Chemnitz, als die großen Demos waren und so weiter, und dann wurden Bürgerdialoge eingesetzt, was hat dann stattgefunden? Dass zum Beispiel in Chemnitz große Kulturveranstaltungen organisiert wurden. In diesen Dialogen wird dann nicht direkt die politische Beteiligung oder das, was wir traditionellerweise als politische Entscheidung sehen, sondern den Bürgerinnen und Bürgern fällt vor Ort auf. Wir brauchen wieder irgendwie eine Brücke zwischen allen und dann kommt auf einmal die Kultur. Und da bin ich ja genau bei Ihnen im Sender genau richtig. Auf einmal ist die Kultur die Brücke für die Herstellung von Gemeinsamkeiten. Da denken wir, das ist ja irgendwie keine politische, doch, das ist ein politischer Akt. Und in dem Moment finden Kulturveranstaltungen und Tausende gehen dahin. Also zum Beispiel die ganze Frage, gerade bei den Bürgerdialogen, was ist den Menschen wichtig? Diese Dialoge dienen dazu, zu erfahren, was Menschen auch wichtig ist. Die müssen nicht direkt zu spezifischen Entscheidungen führen, dass dann irgendwie eine Straße erweitert wird, gebaut wird und so weiter oder irgendwie jetzt wir die Parkplätze für SUVs erweitern. Darum geht es nicht unbedingt, sondern es geht darum herauszuhören, was ist Menschen wichtig, denn auch das nochmal, die Pandemie hat uns auch gezeigt, dass Menschen vielleicht Dinge wichtiger sind, die in einem politischen, gesellschaftlichen Alltag gar nicht so eine große Rolle spielen. Den Menschen ist zum Beispiel wichtig, dass sie ihre Familien haben und dass sie für den Gesundheitsschutz von anderen sorgen können, dass Menschen würdevoll leben. Und das ist etwas, wofür ich eine Form brauche, wie wir darüber diskutieren können.
Wenn wir bei würdevoll leben sind, dann sind wir auch schnell bei einem Thema, was ja dieses Jahr Thema unserer Denkfabrik ist. Ja. Von der Hand in den Mund, da geht es darum, dass eben Arbeit teilweise nicht zum Leben reicht. Wir hatten heute Morgen ein Interview mit einem Professor für Industrie- und Wirtschaftssoziologie an der Uni Jena, Klaus Dörre. Und der hat nochmal klargemacht, dass es selbst in einem Unternehmen ein riesiges Gefälle gibt. Hören wir mal eben.
Nehmen wir mal das Beispiel Deutsche Post, DHL, wo wir jetzt aktuell untersucht haben. Da gibt es drei Großgruppen von Beschäftigten. Die einen haben sozusagen die alten Besitzstände aus dem Staatsunternehmen, dem früheren. Dann gibt es eine zweite Großgruppe, die macht die gleiche Arbeit, aber es gibt eine Lohndifferenz von 800 Euro und mehr. Und dann gibt es eine dritte Gruppe der prekär Beschäftigten, also von Gelegenheitsjobbern, Studenten und so weiter, bis zu migrantischen Arbeitskräften, die für 3 Monate angeheuert werden mit einer Reichweite bis aus der Ukraine. Und das sind dann sehr unterschiedliche Bedingungen, wo es ganz schwierig ist, auch, sagen wir mal, Gegenmacht seitens der Beschäftigten zu entwickeln.
Herr Zick, auch eine Baustelle, oder?
Das ist eine absolute Baustelle. Ich glaube, dass Sie auch mit dem Thema für dieses Jahr das eigentlich zentrale Thema gefunden haben, weil genau das hat auch die Pandemie sichtbar gemacht. Wir haben soziale Ungleichheit. Das treibt viele Menschen. Und wenn wir mal gucken, wie leicht Proteste zu organisieren sind, die auch Demokratiedistanz sind, dann geht das über das Thema, wir können viele Menschen abholen über das Thema soziale Ungleichheit. Wie wir das hinkriegen, das ist ein Thema von Gerechtigkeit, das ist ein Thema von Solidarität, da hängt vieles dran. Und das ist ja alles durchaus sichtbar geworden und insofern auch das große Thema Digitalisierung, da geht es ja auch um die Gerechtigkeit, Menschen mit Informationen zu versorgen und wir sehen in Studien, dass Menschen, die in prekären Verhältnissen leben, auch schwieriger Zugang haben zu Bildung, zu Informationen und all das und das ist wahnsinnig herausfordernd. Wir haben selber eine Studie durchgeführt, 21, die haben wir im Juni veröffentlicht, die geforderte Mitte und dort haben wir gesehen, unter den Befragten, die beschäftigt sind, sie erleben eigentlich das, von dem wir annehmen, dass es die Mittelschichten erleben. Wettbewerb und Konkurrenzdruck, das ist für sie eine ganz besondere Herausforderung für das Land, nicht für sie persönlich. Wir haben gefragt, was ist für sie eine Bedrohung oder auch eine Herausforderung für die Zukunft, für sie persönlich, aber auch für das Land. Und wir erleben viele Menschen in prekären Verhältnissen, die diesen Wettbewerb und Konkurrenzdruck, den wir immer denken, der ist in anderen Bereichen, der ist in Bereichen der Wirtschaft, das erleben sie als ein Alltag. Und das haben sie in der Pandemie besonders erlebt. Und jetzt erleben sie eine Gesellschaft, die sagt, naja, ihr seid systemrelevant, aber es verändert nicht ihre Lebensverhältnisse. Und das gehört für mich zu dem Thema, wie gestalten wir eigentlich würdevolle Arbeitswelten, Lebenswelten? Und das ist eine Frage für die Gewerkschaft, das ist eine Frage für die Politik, das ist eine Frage auch für die Wissenschaft. Wie viel wissen wir über Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind und auch keine Stimme haben und nicht laut sind und nicht gehört werden?
Und schon ist diese Mittagssendung wieder dem Ende entgegengegangen. Andreas Zick, Konfliktforscher von der Uni Bielefeld, war bei mir. Herr Zick, was nehmen wir denn mit aus dieser Sendung in den Rest des Tages?
Ja, ich habe mir überlegt, was ist das Motto eines Konfliktforschers am Jahresbeginn? Freuen wir uns auf das Jahr und rechnen mit dem Schlimmsten.
Da habe ich jetzt nichts entgegenzusetzen. Auf jeden Fall gibt es einiges zu tun.
Ja, auf jeden Fall.
Ich danke für Ihr Dasein. Bis zu einem anderen Mal.
Ich danke. Das war eine besondere Ehre heute.